Mansplaining. Einen wunderschönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Wow, wow, das ist, also wir, Jan und ich sind beide wirklich, es ist ein besonderer Aufnahmetermin für uns, der ist ja kurzfristig zustande gekommen. Man könnte fast sagen, gute Nacht, liebe ZuhörerInnen, aber das ist natürlich auch abhängig davon, wann ihr uns hört. Bei uns auf dem Tacho ist es auf jeden Fall 23.16 Uhr, unabhängig von der Zeitumstellung. Und ich glaube auch, der innere Akku, obwohl es natürlich trotzdem eine mega geile Folge wird. Der Akku ist natürlich auch ein bisschen entsprechend der Uhrzeit. Aber wir holen nochmal alle Kraftreserven raus. Und beflügeln lasse ich mich natürlich durch meinen lieben Podcast-Partner live in Farbe in 0 und 1 sind mir vorgesetzt wieder. Auch über Videochat. Hallo, wir gucken bei der Nummer rein. Ja. Herzlich willkommen, Jan-Oskar Höfmann.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Sönke, mein Podcast-Ehemann. Wir sind tatsächlich gar nicht zu zweit, wir sind zu dritt, wie ich soeben erfahren habe, denn meine Nachbarin schrieb mir gerade, das ist so schlimm, ich kann nichts dagegen tun, ich höre deine Gespräche einfach dreist mit, ob ich will oder nicht, durch deine laute, grelle Stimme. Und da habe ich nur zurückgeschrieben, Podcast-Aufnahme ist angesagt.
Hat die schon abonniert, ist die Frage. Hat die schon abonniert? Und habt ihr, die ihr das gerade hört, auch schon abonniert?
Sie schreibt, darf ich bitte gegrüßt werden als treuester Fan? Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich der treueste Fan ist. Gleichwohl natürlich beste Grüße an die stalkende Nachbarin.
Fake it till you make it, ganz im Ernst. Schönen Gruß.
Guten Abend nochmal, liebe Zuhörerinnen. Es ist heute der 26. Oktober, 23.19 Uhr. Sönke ist so negativ gestartet. Ich bin voller Tatendrang, habe ein kleines Gläschen rein hessischen Weißwein mir eingeschenkt, damit die Zunge etwas gelöst wird und wir voll eintauchen können in die Kommunalpolitik. Und wir haben zwar einen vollen Zettel, den wir uns gerade noch überlegt haben und noch sowieso in den letzten Tagen natürlich wieder vollgepackt haben, durch deine Zuschriften, die du bekommst. Trotzdem, ich glaube, wir schaffen es heute mal, eine richtig knackige, kurze Sendung hinzubekommen, was wir ja schon seit fast einem Jahr versuchen.
Und wo wir uns ja auch erfolgreich annähern. Also messen uns an unseren Versprechen und den darauf folgenden Erfolgen.
Typisch PolitikerInnen.
Richtig, aber überhaupt mit Blick auf den regelmäßigen Sendetermin. Heute ist der 26., das heißt am 28. Jetzt am Donnerstag, den 29., werdet ihr wahrscheinlich ja diese Folge hören. Und wir wurden ein bisschen flott, aber wie Jan auch schon gesagt hat, schaffen wir es natürlich fristgerecht, eine geile Folge rauszuballern. Und kurz zu meiner Aufnahmesituation. Ich weiß nicht, ob ich
auch bin nackt.
kurz davor, ob ich gleich noch Hinweise von NachbarInnen bekomme. Ich bin auf dem BDKJ Jugendhof in Vechta. Ich leite gerade ein Seminar für Freiwilligendienstleistende. Und zu 23 Uhr darf man sich dann auch aus dem Gruppenraum mit dem jungen Volk mal zurückziehen und sich gediegeneren Formaten widmen.
Du bist daher, also, du hängst mit den jungen Leuten zusammen, ne? Macht ihr da so Corona-Partys oder was macht ihr da?
Nee, wir dürfen zum Glück, und das liegt sowohl am guten Hygienekonzept des BDKJ Jugendhofs als auch am, kurze Schleichwertung, guten Hygienekonzept der katholischen Freiwilligendienste. Wir dürfen zum Glück noch Präsenzseminare durchführen, und witzige Reaktion einmal an der Stelle. Ich hatte eine Freiwillige am Wochenende angeschrieben und sagte, findet das dann noch statt? Die Fallzahlen gehen so hoch. Wo ich dann gesagt habe, ja, wir dürfen noch, die Erlaubnis ist nach wie vor da. Wir haben ja die Konzepte auch dafür, dass wir ein Infektionsgeschehen kontrollieren können, beziehungsweise gar nicht erst auftreten lassen können. Worauf sie sagte, boah, puh, man braucht ja auch mal ein paar soziale Kontakte.
Ja, glaube ich sofort. Kurze Frage, wo findet das nochmal statt? In der Jugendburg in
BDKJ Jugendhof in Vechta.
Ach, ein Vechta, okay.
Ja.
Man muss ja auch sagen, die Landkreisverfügungen in Vechta sind natürlich auch noch mal ein Stück weit schwächer, soweit ich das jetzt weiß. Zumindest Stand heute haben wir in Kloppenburg eine Allgemeinverfügung, die seit dem 25. Oktober gilt. Und die besagt ja maximal ja, Zusammenkünfte von 6 Personen aus maximal 2 Haushalten. Ich glaube, dass in Vechta das noch ein Stück weit lockerer ist. Liegt daran, dass die ja noch eine etwas niedrigere Inzidenzzahl haben. Aber ich will mich jetzt auch nicht festlegen, weil ich die Vechta Corona-Politik nur peripher mitverfolge.
Ja, ist aber, davon ab, ne?
Ja, aber ganz gleich, ob Münzerland. Genau, ganz gleich, ob Vechta oder Kloppenburg, ist natürlich bei beiden ein extrem hoher Wert und relativ scharfe Bedingungen schon, zumindest in Relation zur Landesverordnung, ne, haben wir eine Verschärfung schon. Aber zu Corona wollten wir später nochmal kommen. Das können wir ja nochmal so als Abschluss machen. Ich möchte ganz gern heute mal anfangen und von einem lieben Projekt berichten, welches ich soeben zumindest in eine Pressemitteilung final gegossen habe, welche am Donnerstagabend, das heißt, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, geht zeitgleich die Pressemitteilung auch raus.
Ey, wir sind so live.
Wir sind so unfassbar live. Das ist so heißer Shit, den wir hier gerade verkünden. Es geht um CO2-Fasten. Wir haben als SPD-Stadtratsfraktion, und wenn ich wir sage, dann meine ich eigentlich nur Pia Stade, unsere ehemalige Gästin unseres Podcasts.
Schön.
Die liebe Pia hat als Menti des Mentoring-Programms Frau macht Demokratie einen eigenen Antrag für unsere Fraktion entworfen. Sie ist auch kooptiertes Fraktionsmitglied und hat eine Aktion entdeckt der Metropolregion Nürnberg, die heißt dort CO2-Fasten-Challenge. Und das haben die, glaube ich, schon ein oder zweimal, zumindest in diesem Jahr, ich glaube auch im letzten Jahr, durchgeführt, dass die an 40 Tagen, also ab Aschermittwoch beginnt ja die Fastenzeit bis Ostern, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und in diesen 40 Tagen werden 40 verschiedene Aktionen gestartet von den KlimaschutzmanagerInnen in der Metropolregion Nürnberg. Dazu gehört ein Tag auf das Smartphone verzichten, am Wochenende einen Ausflug mit dem ÖPNV unternehmen, unbekanntes regionales und saisonales Gemüse ausprobieren, den Wochenendeinkauf mit dem Fahrrad erledigen oder auch was habe ich gesagt? Ja, Internet verzichten einen Tag auch und Fernsehen verzichten für einen Tag. Also all die Sachen, die unmittelbar oder mittelbar zu einem Kohlenstoffdioxidausstoß führen, um einfach den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Und das würden wir ganz gerne auch im kommenden Jahr in Kloppenburg zur Fastenzeit initiieren mit unserer Klimaschutzmanagerin. Und das hat Pia Stade mal als Antrag in Form gegossen und den haben wir letzte Woche eingereicht. Ich habe jetzt da die Pressemitteilung zugeschrieben und das Ganze wird dann Donnerstag rausgehen. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht ein Antrag oder ein Projekt, was jetzt irgendwie weltbewegend dazu beitragen wird, dass irgendwie der weltweite Kohlenstoffdioxidausstoß irgendwie gesenkt wird. Aber das ist ein richtig cooles Projekt, was natürlich die Partizipation im Mittelpunkt nimmt und die Bürgerinnen dazu animiert, so das eigene Verhalten zu überdenken. Als ich diesen Antrag nochmal gelesen habe und mich auch nochmal eingelesen habe über die Aktionen der Metropolregion Nürnberg und die einzelnen Aktionen gesehen habe, dachte ich, ey, selbst wenn wir keine Mehrheit im Rat dafür fänden, wovon ich jetzt nicht ausgehe, weil ich glaube, das ist ein Projekt, das kostet kein Geld und da sind die anderen auch mal dabei. Ja, cool. Da sind so coole Aktionen bei, wo ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, selbst wenn wir es im Rat nicht durchbekommen, ich will mich daran orientieren. Ich glaube, die schwierigste Aufgabe, wenn ich mir das angeguckt habe, war am Wochenende einen Ausflug mit dem ÖPNV. Und dann hätte ich mir so, dass du Kloppenburg angucke, dann fährst du mit dem Rufbus irgendwo hin und ob du zurückkommst, dann wird aus dem Wochenende Ausflug plötzlich ein Wochenausflug, wo du zu Fuß zurückgehen kannst.
Ja.
Nein, aber das wird vielleicht ein bisschen herausfordernd sein. Das ist natürlich in so einer Metropolregion einfacher, aber da sind ganz viele coole Aktionen, wo man selber mal sich selbst diszipliniert, aber auch was für seinen ökologischen Fußabdruck tut. Also CO2-Fasten-Challenge haben wir beantragt. Das ist auch Kommunalpolitik und ich bin ganz, ganz stolz, dass ich den im Namen von Pia einbringen darf. Auch wenn das Pias Lorbeeren sind. Also ich schmücke mich hier mit fremden Lorbeeren, aber Pia hat das echt richtig cool zusammengeschrieben und erarbeitet. Und ja, das macht, so macht Kommunalpolitik einfach Spaß, finde ich, solche kreativen Ideen. Ja, nice. Ideen.
Das ist auch wichtig für die Sensibilisierung auch.
Ja. Ja, absolut. Und du merkst dann so an diesen Challenges, ach krass, überall, wo ja eigentlich Kohlenstoffdioxid unnötig produziert wird. Und auch das Seriengucken, also dazu gehört auch ein Tag auf das Fernsehen und zu verzichten und Serien zu gucken, denn die unglaublichen Datenströme, die auch letztendlich durch Netflix entstehen, verursachen auch enorm viel CO2, weil riesige Serveranlagen da zur Verfügung stehen, die gekühlt werden müssen. Das ist ein riesen Rattenschwanz. Damit will ich nicht sagen, und wir wollen ja auch niemanden irgendwie dazu drängen, ey, jetzt guck weniger Netflix. Ich guck auch, ne, gleich vielleicht noch eine halbe Stunde noch eine Folge. Das ist einfach normal. Aber dass man sich das nochmal bewusst wird, wo wir überall letztendlich ein Emissionsverhalten sozusagen verursachen, das finde ich, wird durch so eine Aktion nochmal ganz gut deutlich.
Ja, und da bist du dann bei, sag ich mal, kurzfristigen Maßnahmen, die sensibilisieren und so und ja, auch trotzdem ihren Beitrag leisten, weil eingespartes CO2. Und dann bist du beim nächsten Schritt, wenn du dich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, bist du dann ja auch schon, wenn du zum Beispiel von diesen Servern sprichst, dabei, dass du vielleicht mal zu deiner Arbeit gehst und sagst, wollen wir mal allein sowas so, dass das Mailverhalten angeht innerhalb einer Behörde oder einer Arbeitsstelle, was alleine uralte Mails alles an Speicherplatz fressen und eben was dann dadurch für Datenströme auch irgendwie über irgendwelche Server laufen müssen, wodurch wieder CO2 erzeugt wird. Das sind ja alles Mini-Stellschrauben, an denen man überall ansetzen kann und wo jeder bei sich vor Ort auch was dafür tun kann. Also das haben wir zum Beispiel bei uns bei der Arbeit auch schon mal thematisiert gehabt, dass es sinnvoll ist, da regelmäßig mal seine Mailpostfächer, seine Mailserver durchzugucken und auszumisten, allein aufgrund des ökologischen Fußabdrucks.
Ja, total. Das ist, ne, Wahnsinn, wo wir letztendlich überall einen Abdruck hinterlassen.
Ja.
Also das von meiner Seite ein positives, finde ich, Thema zu Beginn, damit die Leute ein gutes Gefühl haben, weil wir vielleicht, weil ich zum Ende hin ein bisschen pöbeln wollte.
Ach ja, stimmt. Aber nice, auch wieder so ein Ding, was man vielleicht nochmal klauen könnte.
Ja, selbstverständlich. Ich schicke dir es zu.
Tipptopp. Wir haben viel ZuhörerInnen-Feedback bekommen und auch die eine oder andere Frage reinbekommen und ich dachte mir, wir nutzen mal diese Folge, um da ein bisschen was abzuarbeiten. Und da kommt zum Beispiel von der lieben Verena, der man das, glaube ich, deutlich abnehmen kann, wenn sie sagt, sie ist eine absolute Stammhörerin. Die liebe Verena aus Löning, wenn ich mich nicht irre, die uns gefragt hat, und das deckt sich ein bisschen mit Fragen, die wir schon bekommen haben, aber mich hat es tatsächlich auch nochmal ein bisschen ins Nachdenken gebracht, also mehrere Tage tatsächlich sogar. Mhm. Die Frage, mich würde interessieren, was euch zum, in Anführungszeichen, Feministensein bewegt hat. Schon mal spannend oder cool von der Formulierung her. Hattet ihr schon immer diese Grundeinstellung? Kam es nach und nach oder gab es vielleicht sogar eine bestimmte Situation, die euch dazu bewegt hat? Hast du da eine spontane Eingebung zu, Jan?
Ja.
Ich hätte jetzt schon ein bisschen mehr Zeit mehr darüber.
Du darfst gleich die gute, reflektierte Antwort geben. Ich mache jetzt so ein bisschen mehr aus der Hüfte heraus. Die eine Frage war ja, was hat uns dazu bewegt? Waren wir schon immer und wenn nicht, ab wann? Oder was war die Initialzündung, ne?
Ja.
So. Also ich war auf keinen Fall immer ein Feminist, weil ich mich mit der Thematik tatsächlich nicht beschäftigt habe. Das war zunächst der erste Punkt. Ich habe mich also überhaupt nicht mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt. Früher, das heißt natürlich im Kindesalter ohnehin nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil dann macht man sich mit solchen politischen Einstellungen oder gesellschaftlichen Einstellungen ohnehin noch nicht so vertraut. Auch zu Beginn meiner politischen Sensibilisierungsphase, so im jugendlichen Alter, habe ich mich auch nicht ernsthaft mit beschäftigt, sondern erst als ich mich verstärkt bei den JungsozialistInnen beschäftigt habe und auch weit über den Kreis hinaus, da habe ich mich tatsächlich näher mit dem Feminismus und mit feministischen Menschen beschäftigt und mich an die Sache herangetraut. Da habe ich dann sozusagen mich erstmals damit auseinandergesetzt und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, ich wäre das gerne, aber bin es nicht. Und auch wenn ich aus einem eher frauengeprägten Haushalt komme. Ich habe zwei ältere Schwestern und natürlich eine Mutter. Mit meinen Schwestern hatte ich natürlich immer irgendwie viel Kontakt und dadurch hatte ich auch immer einen anderen Umgang mit dem weiblichen Geschlecht, aber ich habe mich nie damit beschäftigt, jetzt Feminist zu sein. Jedenfalls habe ich mich dann irgendwann damit beschäftigt und gemerkt, okay, das, was hier gefordert wird oder welche Ansprüche wir so an andere stellen, den werde ich selber nicht gerecht und habe mich selber nicht so gefühlt und gesehen. Und dann haben wir selber letztes Mal uns ja auch dazu ausgetauscht. Jetzt würde ich mich so bezeichnen wollen, um mich selbst zu disziplinieren. Das war so mein Punkt. Aber ich kann jetzt nicht eine Initialzündung sagen, wo ich sagte, jetzt bin ich Feminist oder ich bin es nicht. Ich kann mich zumindest aber an eine Situation erinnern, die mich bis heute nachhaltig geprägt hat, was gendergerechte Sprache angeht. Das war ein Jusos-Bundesausschuss. Das ist ja eine Ausschusssitzung der Jungsozialisten auf Bundesebene, wo aus allen Bundesländern im Prinzip 2-3 VertreterInnen kommen oder vielleicht auch irgendwie ja 2-3 im Dreh. Und ich habe dort Daniel Schwer, ehemaligen Jungsozialisten, begleitet. Der hatte einfach noch Platz frei. Ich weiß gar nicht, wie es zustande gekommen ist. Bin einfach im Zug mitgefahren und habe ihn dann zum Bundesausschuss im Willy-Brandt-Haus begleitet. Und dann saßen wir dort. Da war auch noch nicht Kevin Kühnert der Bundesvorsitzende, sondern Stellvertreter. Das war auch eine eine beeindruckende Situation, weil ich ihn dort habe sprechen sehen und hören dürfen. Das erste Mal so in unmittelbarer Nähe und dachte, Alter, krasser Typ. Kenn den gar nicht. Also richtig. Ja. Und der war wie in seiner Argumentation unglaublich stark, obwohl er dort nur der Stellvertreter war. Ich dachte, okay, krasser Typ. Also das war so mein erster Eindruck, aber ich kannte ihn gar nicht. Nur später war es dann witzig, als ich gehört habe, dass er dann für den Bundesvorsitz kandidiert, da habe ich ihn natürlich schon ein bisschen näher gekannt und dachte, jo, der hat's drauf. Und das war noch vor der Anti-GroKo-Kampagne. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Jedenfalls war dort Annika Klose, die ehemalige Landesvorsitzende der Jusos Berlin. Und die hat fließend und echt schnell gendergerecht gesprochen. Das, was, finde ich, wir schon deutlich besser und ich auch tausendmal besser kann als noch vor 1-2 Jahren oder so. Aber die hat wirklich fließend, geschliffen, gendergerecht gesprochen. Und ich habe das zunächst gar nicht gecheckt, wie es ja immer so ist. Und man denkt mal, so sagt sie jetzt, warum sagt sie nicht Zuhörerin? Sie sagt Zuhörerin. Warum sagt sie nicht Bürgerin? Sagt sie jetzt Bürgerin oder sagt sie Bürgerin? Und diese ganz kleine, diese ganz mini Pause, die habe ich erst gar nicht gecheckt, denn ich saß da und sie hat was erzählt und ich muss ehrlich gestehen, ich habe zunächst gar nicht auf den Inhalt geachtet, sondern war nur auf diese auf diese gendergerechte Sprache so fixiert und fand das so unfassbar beeindruckend, wie sie das hinbekommen und dachte, das werde ich ja nie hinkriegen. Und irgendwann hat man angefangen, das zu versuchen und das hat mich mit dieser Sprache, ich bin so sehr stark auch über die Sprache gekommen, hat mich dann dazu bewegt, auch meine eigene Einstellung dazu nochmal zu überdenken und zu reflektieren und das war so eine kleine Initialzündung für mich, zumindest was die Sprache angeht. Und jetzt,
das ist ja ein interessanter Weg über die Sprache, das finde ich spannend.
Ja, wie war's denn bei dir? Ja, also ich weiß ja bei dir auch, du warst ja nie von Anfang an, du hast dich ja auch, glaube ich, nicht zumindest von Beginn an als Feminist unbedingt bezeichnet. Du hast dich zumindest auch damit schwer getan, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch nach wie vor so. Da gehe ich lieber den vorsichtigen, auf Nummer sicher gehen Weg und trenne das immer noch so ein bisschen mit, dass ich es eher benenne mit, man versucht sich dem anzunähern, man versucht feministisch zu denken. Die Denke ist wahrscheinlich sogar schon da, aber da eine entsprechende Handlungsweise auch mal von abzuleiten, daran hapert es manchmal noch. Was mir so im Nachgang dieser Frage so im Grübeln erstmal aufgefallen ist, ist irgendwie, dass ich zumindest von meiner Denke her auch schon leicht kritisch aufgewachsen bin, ohne es zu merken. Also ich sag mal, ich war früher oder jetzt immer noch recht unsportlich. Also zumindest habe ich absolut kein Talent darin, einen Ball hin und her zu kicken oder sowas. Also ich bin nicht so klassisch jungsmäßig hier auf dem Land groß geworden, was sowas zum Beispiel angeht. Und ich habe früh eine Abneigung entwickelt gegen so bestimmten Tendenzen, die man wohl als männlich bezeichnen kann, wie dieses lautmeierische Auftreten, dieses polternde, dieses Stammtischgebaren vielleicht auch, Das ist absolut nicht meins, also dass ich auch laut werden kann, weiß jeder, der schon mal mit mir feiern war, so nicht, aber diese Art aufzutreten, das ist, damit habe ich mich immer sehr schwer getan. Das habe ich immer schon abgestoßen eigentlich. Also wenn Leute so aus einfach keinem Grund irgendwie mit dem großen Selbstbewusstsein aufgetreten sind. Also demgegenüber hatte ich immer schon eine besondere Skepsis. Und ich bin da eher so dran gekommen über die Juso-Arbeit und so ab dem Zeitpunkt, wo man so ein bisschen in Verantwortung gekommen ist. Ich habe ja die Jusos für Seute damals im Bürgermeisterwahlkampf mit anderen Leuten zusammen, ganz wichtig, gegründet und war da lange Vorsitzender und bin ja irgendwann auch in den Unterbezirks- bzw. Landkreisvorstand der Jusos aufgerückt und habe den jetzt eine Zeit lang geführt, alleine als Vorsitzender. Jetzt sind wir da zusammen auf Doppelspitze und in der Zeit hat sich mir zunehmend aufgedrängt, dass das Thema auch der Emanzipation von weiblichen Mitgliedern, Mitgliederinnen und in der Zeit ist das eher so gewachsen. Gekoppelt vielleicht auch mit meinem pädagogischen Beruf als Bildungsreferent und meinem Studium, das ich überhaupt nicht gemocht habe, weil ich kein Fan schon von Studieren bin. Auch in dieser Zeit des Studiums, eine der wenigen Sachen, die ich daraus mitgenommen habe, sind so Studien darüber, wie Sprache auch das Denken prägt und wie sehr, was ja empirisch nachgewiesen ist, bestimmte Begrifflichkeiten, eine bestimmte Sprache auch früh bei Mädchen und jungen Frauen ein gewisses Bewusstsein prägt. Und ja, so in dieser Kombination irgendwie bin ich da erstmal so drauf gestoßen worden, auch wirklich den Anspruch zu haben, mehr zu machen. Und ein Auswuchs davon ist dieser Podcast, was ja eine sehr angenehme Variante ist, sage ich mal, auch wenn man damit klar die Fahnen hochhält und auf jeden Fall auch aneckt, was auch richtig gut ist. Da habe ich absolut kein Problem damit, ein Standing zu haben. Aber eben so diese konkrete Mitgliederinnenarbeit zum Beispiel, das finde ich immer noch wahnsinnig herausfordernd. Das haben wir an einer anderen Stelle in diesem Podcast auch schon mal diskutiert. Du nennst ja das Beispiel der OWG da immer aus Kloppenburg zum Beispiel. Wenn Frauen ansprechen, ist das meist deutlich gewinnversprechender, als wenn Männer da versuchen, etwas durchzusetzen. Und ja, jetzt zwei aktuelle Beispiele. Juso-Vorstand in Kloppenburg hat sich neu gegründet, ausschließlich bestehend aus Männern, was ich absolut, womit ich das absolut nicht geringschätzen möchte, dieses Engagement, dass sie einen neuen Vorstand gewählt haben. In Friseute hat sich auch ein neuer Vorstand gebildet, ausschließlich bestehend aus Männern. Aber ja, man erkennt eben auf dem Bild sofort das gewisse Manko. Also das Bild könnte eben anders aussehen. Und da gibt es ganz viele Gründe für. Und das ist so das, was mich eben zu diesem feministischen Denken hingebracht hat und was mich immer sehr umtreibt.
Aber interessant, ne? Auch letztendlich über die Arbeit bei den JungsozialistInnen, wo du eine Prägung erfahren hast. Das zeigt ja eigentlich nochmal, wie wichtig es ist, oder wie sinnvoll es ist, dass man schon früh sich auch in einer politischen Jugendorganisation engagiert, ne?
Ja.
Also letztendlich hätte ja auch hättest du dich auch nicht politisch engagieren müssen, aber dann hättest du vielleicht diese weiß ich nicht, diese Prägung ja nie so bekommen. Also das zeigt, stimmt, finde ich, wie wichtig, wie gut es ist. Es ist nicht nur Jusos, sondern auch bei der Grünen Jugend oder auch vielleicht auch anderen politischen Jugendorganisationen, aber natürlich insbesondere Grüne, Linke und SPD, dass man sich auch in eine Jugendorganisation engagiert, um so eine politische Prägung zu erfahren und sich überhaupt damit zu beschäftigen. Vielleicht kommt man auch, wenn man bei den Julis ist oder bei der Union zu dem Punkt, ich will ja es gar nicht sein. Ja, dann ist man halt irgendwie doof. Aber ja. Zumindest hat man sich damit auseinandergesetzt. Und da hat er nicht so eine Gleichgültigkeit an den Tag gelegt, ne?
Richtig. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu der anderen Frage, die ich noch mit reinbringen wollte. Und zwar von der lieben Marina, die mich angeschrieben hat, die mir auch einen sehr langen Text geschrieben hat, beziehungsweise uns. Und von der ich dann bei der Gelegenheit ehemalige Arbeitskollegin ganz begeistert feststellen durfte, dass sie auch eine treue Hörerin des Podcasts ist, die uns erstmal mit Lob überschüttet hat. Die sagte, also sie gibt regelmäßig im Bekanntenkreis damit an, dass Kloppenburg sowas hat. Ziemlich, ziemlich cool. Vielen Dank erstmal für das Lob. Und die ist Pädagogin und Ihre Frage schließt sich ein bisschen vielleicht an die von Verena an. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt auch schon beantwortet haben. Ich lese es einfach nochmal vor. Sie findet es nämlich total spannend, die Prozesse, die wir durchmachen, die sie in diesem Podcast zu beobachten glaubt. Ich kann, ja, das hat man ja, glaube ich, gerade bei uns rausgehört, dass es diese Prozesse auf jeden Fall gibt. Sie sagt, fällt es euch mittlerweile leichter bzw. überzeugender, euch als Feministen zu bezeichnen, als zu Beginn des Podcasts? Also vielleicht auch nochmal an diesen Zeitraum festgemacht. Vielleicht spannend, das zu beleuchten. Und nehmt ihr auch eine Veränderung in eurer Außenwahrnehmung wahr? I know, Pädagoginnenfrage, schiebt sie noch hinterher. Aber vielleicht nochmal mit Blick tatsächlich auf den Zeitraum dieses Podcasts und mit Beginn des Podcasts, letztes Jahr, 1. November. Hat die Zeit auch noch was mit dir gemacht? Hat diese Auseinandersetzung auch noch...
Nee, jetzt würde ich gerne mal erstmal dich mal hören. Das würde mich mal...
Ach so, ja, okay, dann mache ich da mal den spontanen Einstieg, weil darüber habe ich mir tatsächlich noch nicht so Fragen Gedanken gemacht. Bei mir, das habe ich, glaube ich, in der vorletzten oder letzten Folge gesagt, bei mir ist es auf jeden Fall das sprachliche Ding. Bist du mir ein großes Vorbild gewesen, weil das dir zu Anfang deutlich leichter von den Lippen ging. Mit Blick darauf, also wirklich sprachlich Akzente zu setzen, hat es auf jeden Fall was mit mir gemacht. Und ansonsten mit Blick auf die Außenwahrnehmung ist man wieder in Kontakt gekommen mit alten Bekannten, so aus der Schulzeit war es bei mir zum Beispiel so, wo man auch gemerkt hat, also das ist zum Beispiel die liebe Maike Grönewig, die bei uns ja im Podcast war, die ich schon länger kenne, und ich glaube, wir haben beide, ich weiß nicht, ob sie das hört, aber ich glaube, wir haben beide seit diesen Schulzeitjahren, in denen wir uns kennengelernt haben, eine krasse Entwicklung mitgemacht. Und da nochmal eine Rückkopplung zu haben, mit Leuten neu ins Gespräch zu gehen und sich nochmal ganz anders kennenzulernen, das ist auf jeden Fall super spannend. Und man wächst ja auch an der Auseinandersetzung. Auseinandersetzung in diesem Fall absolut positiv besetzt, also an der Diskussion, an einem guten Diskurs, den wir auf jeden Fall mit Maike hatten, aber auch mit anderen Gästinnen. Und ansonsten, inwiefern mir das leichter fällt, mich als Feminist zu bezeichnen, das habe ich ja eben schon beantwortet. Also ich habe neulich auch noch so einen Insta-Post gesehen, Goodman, The Only Goodman are Feminists oder sowas, irgendwie so. Finde ich zum Beispiel auch einen starken Spruch, das passt schon alles, das ist gut so. Weil das Männlichkeit eben anders besetzt, und zwar so besetzt, wie wir es haben wollen. Trotzdem tue ich mich mit dem Begriff schwer und ich umschiffe das elegant, vielleicht auch ein bisschen bequem, aber ich umschiffe das elegant und nenne es eben dann, dass ich versuche, feministisch zu denken und feministisch zu handeln. Man denkt, dass ich Feminist bin, aber das ist ja, je nachdem, welche Ebene man auch anspricht, mit welchen Leuten man diskutiert, Leute, die stark sensibilisiert sind bei dem Thema oder Leute, die generell es gut finden, dass man sich für Emanzipation einsetzt, je nachdem empfindet das auch der eine als Wortklauberei und der andere als wichtige Differenzierung.
So. Ja, also das ist ganz, ganz spannend, mit wem man letztendlich zu tun hat, ne?
Ja.
Also wenn man mit
auch Thema Außenwahrnehmung.
Ja, also wenn Maike uns dann immer den Finger in die Wunde legt und sagt, na, ich find's schwierig, wenn ihr euch als Feministinnen bezeichnet, da denke ich jedes Mal, oh ja, hat sie ja irgendwo recht. Und da bin ich dann eher so kleinlaut. Wenn ich dann aber wiederum mit anderen Männern mich auseinandersetze in irgendeiner Thematik, dann bin ich irgendwie ein bisschen proaktiver. Dann gehe ich da eher mit drauf zu, sage, ich bin Feminist oder ich will mich so sehen, um vielleicht dann auch den Gegenüber zu einer Positionierung zu bewegen. Ja. Entweder zu sagen, dass er sagt, was, wieso? Und dann kann ich sagen, ja, bababam. Oder er sagt, ja, ich auch. Und dann würde ich eher vielleicht sagen, ja, weiß nicht, sind wir wirklich welche? So, können wir das dem auch gerecht werden? Weil ich mag ja, gerne auch die Auseinandersetzung. Und es kommt also immer darauf an, wem ich gegenüber sitze oder wem ich gegenüber stehe, wie ich mich zu positionieren habe. Ich habe das noch, seit ich mich damit beschäftigt habe oder mit der Thematik noch stärker beschäftige, auseinandersetze, auch noch eine andere Sensibilisierung im Alltag, ne? Dass man so guckt, wie werden, also ganz krass, dass der bei uns der Gleichstellungsplan, ich glaube, ich habe das schon erzählt, oder? Dass der Gleichstellungsplan bei uns von unserer Gleichstellungsbeauftragten bei der Stadt Kloppenburg nicht gendergerecht geschrieben ist. Der Gleichstellungsplan, da weiß ich nicht, ob es erzählt hat, aber da hat auch Michael Jäger von den Grünen angesprochen. Da steht dann auf der ersten Seite, ja, wir verwenden der Einfache halber die männliche Form und damit sind auch die Weiben, die anderen Geschlechter damit erwähnt. Und denkst du so, wow, im Gleichstellungsplan. Ja. Also, ich habe nur gedacht, also weiß ich nicht. Also das ist der völlig falscheste Ort, wo man so mit Sprache arbeiten sollte. Also, wenn das jetzt, weiß ich nicht, jetzt ganz stereotypisch die Automotorsport ist und die würden das vorne reinschreiben in den Editorial, dann würde ich sagen, ja, okay, aber doch nicht im Gleichstellungsplan. Das geht nicht. Also da war ich echt schockiert. Da aber diese Sensibilisierung, dass man das erkennt, ist wieder vielleicht Sprache, aber da merke ich das. Und dann setzt man sich natürlich auch dafür ein, dann kann man da hin und sagt, ey, das geht so nicht, bitte anpassen. Das wird jetzt auch angepasst, aber naja, das war so ein Punkt. Also ich glaube, bei mir kommt es immer darauf an, mit wem ich mich beschäftige.
Ja, aber spannend. Ich mag das. Also ich mag sowohl unsere kommunalpolitischen Folgen, als auch wenn man mal ein paar Fragen hier abarbeitet und da auch um die persönliche Reflexion und Auseinandersetzung geht. Weil das einfach ein super wichtiger Baustein, gerade für Männer ist, mit Blick auf Abbau von einer toxischen Maskulinität und irgendwie Aufbau einer positiv besetzten.
Aber dafür bist du ja auch Beauftragter und kriegst ja deswegen von Spotify auch mehr Geld als ich, dass du da intensiv dich mit beschäftigst und diese ZuhörerInnen-Frage auch immer schön sammelst und vorträgst.
Da lade ich dich auch einmal im Jahr in dieses süße Café in Würzburg ein.
Ja, klar, welches meinst du?
Na das. So, weiter.
Jetzt wollte ich noch, bevor wir zur Frau der Woche kommen.
Du wolltest noch roasten.
Ja, was ist roasten? Aber ich wollte mich zumindest einmal ein Stück weit beklagen über, ja, zumindest ein bisschen Stunk machen, was die Corona-Politik des Landkreises angeht. Also des Landkreises Cloppenburg. Wir haben einfach ein unfassbar hohen Inzidenzwert. Wir sind, jetzt müsste ich jetzt gucken, was der aktuelle Wert ist, aber ich glaube, wir liegen so bei über 200. Das ist deutschlandweit, also wir gehören zu den Top 3, wenn nicht sogar sind wir jetzt Platz 1. Ich weiß es gerade nicht, ich gucke jetzt mal ganz schnell rein. Corona, Gesundheitsamt meldet den 6. Todesfall. Das muss man sich
auch das
mal wirklich vor Augen führen. Das ist schon echt brutal. Da waren auch die ersten 1-2 Todesfälle, das habe ich verfolgt, waren auch Personen, die extrem vorerkrankt waren. Also auch entweder der eine war, glaube ich, seit Jahren schon Krebs und war im Prinzip auf einer Palliativstation. Trotzdem ist das schon heftig. Ich finde jetzt gerade nicht den aktuellen Inzidenzwert, aber ich meine, wir liegen so bei 200 oder so. Und wir haben meiner Ansicht nach noch nicht die richtigen Maßnahmen gefunden, um das Ding in den Griff zu bekommen. Denn wir sind ja nicht seit einer Woche oder zwei Wochen bei einem so hohen Wert, sondern wir sind seit Anfang, und ich glaube seit Mitte September, sind wir deutlich über 50, was den Inzidenzwert angeht. Seit Mitte September. Und wir sind jetzt fast im November und wir kriegen es nicht in den Griff. Wir haben jetzt natürlich nochmal erheblich reduziert, was die persönlichen Treffen angeht, auf 6. Das ist auch gut. Ich glaube, da kann man gar nicht viel mehr weiter runtergehen. Das sind auch zwei Haushalte, ich finde es passend.
Ja, und die Leute müssen sich erstmal dran halten.
Richtig, sie müssen sich dran halten. Aber ich bin sonst eigentlich mit der Gesamtsituation sozusagen nicht so richtig zufrieden, weil ich gucke jetzt gerade nochmal hier, wir haben jetzt den Inzidenzwert von 103,7. Das Robert-Koch-Institut hat 101,9. Ich sehe da nicht so die richtige, die Entwicklung nach, die da zeigt, dass wir das in den Griff bekommen. Wir haben überall im Landkreis offensichtlich Glutnester der Neuinfektion. Wir haben keinen Schlachthof jetzt, der das entscheidende Problem ist, oder einen bestimmten Fußballverein oder eine Hochzeit, sondern es sind ganz viele verschiedene Glutnester. Der Landkreis sagt selber, sie wissen nicht genau, wo die einzelnen Ursachen liegen. Sie können kaum noch nachverfolgen. Und da fragt man sich schon irgendwann, welche Stufe muss erreicht werden im Landkreis Cloppenburg, damit wir sagen, wir machen jetzt theoretisch einen wirklichen Lockdown. Und dazu gehören nicht nur die Gastronomie oder die Veranstaltungen, sowie das jetzt irgendwie bei einem Lockdown light, wie es die Kanzlerin wohl vielleicht vorschreibt, sondern das wären auch Einzelhändler und gegebenenfalls auch Büros. Auch Büros, die davon betroffen sind. Da sind genauso die Personen nah beieinander. Dass wir das tatsächlich mal für 2 Wochen dicht machen. Die Sachen, die wir jetzt derzeit beschlossen haben, zum Beispiel Sperrstunde, davon halte ich nichts. Denn das ist letztendlich meiner Ansicht nach ein weder wirksames Mittel noch ein verhältnismäßig angemessenes Mittel. Man greift im Prinzip die Gastronomie an und sagt, okay, ihr dürft ab 23 Uhr nicht mehr aufmachen, selbst wenn ihr Gäste dort 3, 4, 5 Stunden habt, und ihr müsst dicht machen. Das überzeugt mich nicht, denn die Infektionswahrscheinlichkeit ist zwischen irgendwie 23.30 Uhr und 22.15 Uhr nicht höher. Das Problem ist, dass die Menschen Alkohol trinken. Und natürlich aufgrund des Alkohols die Abstände nicht mehr einhalten. Also muss man eigentlich eher sagen, Sperrstunde ist nicht das Problem. Ihr könnt auch gern bis 12 noch sitzen und euer Wasser oder euer O-Saft trinken. Aber, und das ist jetzt eine andere, härtere Forderung, ab 8 Uhr oder 9 Uhr gibt's keinen Alkoholkonsum mehr. Dann wird gesagt, ja, das kann man nicht kontrollieren. Na, natürlich kannst du das kontrollieren. Du kannst es vielleicht nicht, ein Schnaps wird schwierig, dann kann man gegebenenfalls auch mal prüfen beim Ordnungsamt, Kontrolle, aber Bier, Wein, all die Geschichten dürfen nicht auf dem Tisch stehen, das muss weg, es darf nicht konsumiert werden. Und wenn du das konsequent fährst, dann kannst du auch sagen, der Laden kann noch länger offen bleiben und man kann zumindest dann noch abends was essen oder länger zusammensitzen. Das wäre zum Beispiel eine, meiner Ansicht nach, sinnvollere Maßnahme. So hat das auch das Verwaltungsgericht Berlin gesehen und auch so die Sperrstunde in Berlin bei 11 Restaurants aufgehoben und gesagt, nee, Alkoholverbot bleibt ab, ich glaube, 21 Uhr, aber Sperrstunde nicht. Da ist es nicht irgendwie nachgewiesen, dass das ein Mehrwert ist. Genauso wie Beherbergungsverbote auch Quatsch waren. Aber das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, dass ich einerseits sage Lockdown, andererseits man sollte doch Sperrstunde und so abschaffen und Beherbergungsverbot ist Quatsch. Wenn man einzelne Maßnahmen macht und dabei bleibt, dann muss man das meiner Ansicht nach aber sehr gut erklären, warum man bestimmte Punkte angreift und andere Punkte nicht. Zum Beispiel kann ich mir nicht erklären, warum wir zum Beispiel 8., 9., 10., 11., 12., 13. Klasse weiterhin zur Schule schicken. Ich verstehe, dass das natürlich für die Sozialisierung auch wichtig ist, dass die irgendwie in der Schule sind. Aber wir haben eine historisch einmalige Pandemie. Und da finde ich, sollten diese Klassen zu Hause bleiben. Sicherlich werden einige von denen dann unterwegs sein und irgendwie, sich dann privat treffen und irgendwie Quatsch machen, keine Ahnung, mag sein, aber es gibt auch einen großen Teil von SchülerInnen, die letztendlich sich daran halten werden. Und es schützt die Lehrkräfte. Die Leute können alleine zu Hause bleiben. Da muss auch kein Elternteil zu Hause bleiben und deswegen irgendwie Homeschooling betreiben. Die können von zu Hause mit Zoom, Webex oder was auch immer arbeiten. Und 1 bis 7, klar, die müssten zu Hause betreut werden, also sollten die besser in die Schule gehen. Aber das wäre zum Beispiel auch ein Teil, dass man konkrete einzelne Maßnahmen ergreift, wie zum Beispiel auch Alkoholverbot. Das fände ich zum Beispiel total sinnvoll, dass man da so ansetzt. Wenn man das aber nicht hinbekommt, weil die einzelnen Maßnahmen vielleicht nicht irgendwie so richtig akzeptiert werden oder schlecht kontrolliert werden können, dann muss man in die andere Richtung gehen und dann muss man einen totalen Lockdown machen, meiner Ansicht nach, um zu sagen, wir können sozusagen gar nicht Einzelmaßnahmen treffen, wir machen es ganz simpel, wir brechen es runter, alles dicht. Und es dürfen sich vielleicht nur 4 oder 5 oder 6 Personen treffen. Ganz einfach. Am einfachsten zu kontrollieren. Dann musst du nicht kontrollieren, ob Alkohol getrunken wird im Restaurant, dann ist das Restaurant zu. Dann muss man nicht kontrollieren, ob in der Boutique oder im Bekleidungsgeschäft die Verkäuferin auch im Sozialraum Maske trägt. Das muss sie aktuell. Das kontrolliert auch keiner. Dann ist der Laden zu. Dann können die sich auch nicht begegnen. Dann ist das Büro vielleicht auch zu. Und nur systemrelevante Einrichtungen, Institutionen haben offen. Und das natürlich nicht für 5, 6 Wochen, aber für 2 Wochen, um einfach für 2 Wochen im Prinzip diese dynamische Entwicklung im Kloppenburger Bereich in den Griff zu bekommen. Das wäre so mal eine Idee. Und es hat bislang noch keiner mal so einen Lockdown gefordert. Ich will jetzt auch nicht irgendwie der Prediger sein, der jetzt den Lockdown für Landkreis Kloppenburg fordert. Aber entweder gute, gezielte Einzelmaßnahmen, und nicht sowas wie eine Sperrstunde oder alle SchülerInnen müssen in die Schulen und dann macht das Fenster auf, sondern einzelne gute, überzeugende Maßnahmen oder 2 Wochen mal richtig dicht machen. Und wenn wir es in 4 Wochen immer noch nicht geschafft haben, mal dauerhaft unter 100 zu kommen, Inzidenzwert, ja, was sollen wir denn noch machen an Einzelmaßnahmen? Da muss man doch irgendwann sagen, jetzt müssen wir mal kurz mal das Leben zum Stillstand bringen.
Das stimmt.
Das hat mich einfach, das weiß ich nicht, das ist so ein bisschen, was mich jetzt so beschäftigt, wenn man jeden Tag diese krassen Zahlen sieht und wir es einfach seit Mitte September nicht in den Griff kriegen.
Ja, ich will nicht sagen, aber okay, ich wollte sowas immer schon mal sagen. Ich habe es ein Stück weit prophezeit oder vorausgesehen. Ich habe aber zumindest im Sommer, habe ich auch schon mal gegenüber verschiedenen Bekannten gesagt, dass wir nicht umzukommen werden, uns sehr flexibel in unseren Maßnahmen aufzustellen. Und das dazu stellenweise auch zum Beispiel für wirklich ausgesuchte einzelne Regionen, wo es nicht in den Griff zu kriegen ist, für einen kurzen Zeitraum auch mal so ein Lockdown tatsächlich sein muss. Der dann entsprechend begleitet ist irgendwie zum Beispiel von einem gewissen Personalaufwand, also dass man dann auf den Gesundheitsämtern wirklich guckt, dass die gut ausgestattet sind, dass dann zwar die Bundeswehr aushilft oder sowas, aber dass man lokal und flexibel handelt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch wenn man sich so die Zeit seit März anguckt, es wird ja immer besser. Ist jetzt eine widersprüchliche Aussage, weil es gerade voll durch die Decke geht, aber wir kommen Stück für Stück dahin, dass wir, ich glaube, dass wir diese Flexibilisierung erreichen. Also wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir viele Maßnahmen, glaube ich, auch noch mal hinterfragen müssen und sowas und wo Leute sich noch nicht trauen, dieses Lockdown-Ding wirklich zu benennen. Ich glaube, Berchtesgadener Land oder sowas, die haben jetzt Maßnahmen, da sagt Markus Söder, das ist ein quasi Lockdown. Es ist ein unpopuläres Wort auf jeden Fall. Bist du noch dran? Hörst du mich?
Ja, sorry. Du hattest gesagt, im Berchtesgadener Land und dann war ich leider raus.
Okay. Im Berchtesgadener Land, wo die ja Maßnahmen haben, die, wo es fast schon ein Lockdown ist. Es ist halt ein populäres Wort, niemand will das benennen. Aber wir werden da hinkommen und es ist nichts Schlechtes. Da ist dein Appell schon sinnvoll. Das sagt sich so leicht. Also als du vorhin gesagt hast, du würdest das thematisieren wollen in dieser Folge, das Thema Lockdown, dachte ich so, da bin ich aber gespannt, weil bei diesen ganzen Gewerbetreibenden, die dann 2 Wochen auch dicht sind, für die sagt sich das nicht so leicht. Mhm. Aber im Endeffekt ist es für die auch gut, weil man dadurch, glaube ich, ein Infektionsgeschehen in den Griff bekommt, was uns sonst so über den Kopf wächst, dass es richtig knallt und dann auch die Gewerbebetreibenden ganz anders getroffen werden.
Ja, das wirkt sich ja jetzt schon faktisch aus. Das sagte ja letztens, Karl Lauterbach hat das in einem Deutschlandfunk-Interview gesagt, als es darum geht, kann ein lauter Lockdown nicht dazu führen, dass wir die Wirtschaft schaden, weil keiner mehr einkaufen kann. Und da sagte er, das ist eine Scheindiskussion, denn wenn die Infektionszahlen so hoch gehen, dass man Gefahr läuft, ich sag mal, in der Innenstadt oder wo auch immer, jederzeit sich infizieren zu können, dann geht ohnehin kein besonderer Mensch mehr einkaufen. Und dann wird de facto durch das Infektionsgeschehen bereits ein Lockdown in der Weise erfolgen, dass die Leute fernbleiben und die stationären Geschäfte Probleme kriegen. Das heißt, du kannst lieber mal sagen, ich fahre 2 Wochen das Leben runter, kriege die Zahlen in den Griff, sodass ich danach rausgehen kann als Verbraucherin und weiß, oder zumindest insoweit sicher gehen kann, es ist nicht mehr das Infektionsgeschehen draußen wie vor 2-3 Wochen, sodass ich nicht mehr die Sorge haben muss, mich zu infizieren. Ich erfahre das ja auch über meine Mutter und Co., dass sie in den letzten Wochen erheblich weniger Besuchsverkehr verzeichnen, in der Innenstadt, aber auch im eigenen Geschäft, weil die Menschen dem schon ein Stück weit fernbleiben, weil sie Sorge haben, sich vielleicht irgendwie anzustecken, was auch immer, weil sie diese hohen Zahlen sehen. Mhm. Und es bleiben natürlich auch TouristInnen fern und auch einfach, VerbraucherInnen aus umliegenden Ortschaften, wir sind ein Mittelzentrum, das alles bleibt aus. Und deswegen kann ein 2-wöchiger Lockdown, der vielleicht kurzfristig erstmal erhebliche Wirtschaft einbußen zufolge hat, mittelfristig auch heilsam sein. Ich will das jetzt nicht völlig positiv verklären, aber man muss zumindest die Debatte ernsthaft führen. Und bislang habe ich das Gefühl, wir, zumindest der Landkreis selbst, behandelt den den möglichen Lockdown wie so einen pinken Elefanten im Raum, den man nicht benennen darf.
Ja. Ja, und wenn du sagst, du willst es nicht positiv erklären, deswegen tun sich alle so schwer auch mit der Debatte, aber man muss dann sich ja auch immer wieder zurückbesinnen darauf, dass wir das ja nicht aus einer lila Laune, alles ist rosa Situation heraus entscheiden, sondern dass es gerade einfach schon scheiße ist und dass aus dem Grund heraus über solche Maßnahmen gesprochen werden muss.
Ja.
Wäre alles cool und im Griff, könnte man deutlich entspannter mit sowas umgehen, aber es ist gerade schon schlimm und absehbar irgendwie, wird es ja gerade nicht wirklich besser.
Ja, das stimmt. So, genug über Corona und Lockdown und andere Spirenzien geredet. Wir brauchen noch einen Folgentitel und die Frau der Woche des Aufnahmezyklus.
Ja, Frau der wir Folge. Können mal parallel beide ins Überlegen gehen über den Folgentitel. Ansonsten für die Frau.
Du stellst die Frau der Woche vor und ich macht dann einen Vorschlag für den Serientitel.
Ja, da. Ja. Was war das denn? Das sah hier auf meinem Aufnahmegerät auch ganz komisch aus, der Ausschlag. Für die Frauen der Woche, für die Frauen der Folge, berufen wir uns auf alte Vorschläge von euch, die wir tatsächlich schon mal gesetzt haben. Und zwar zwei Stück, aber auch, weil es einer gewissen Aktualität entspricht. Und zwar sind das einmal die liebe Sanna Marin, Minister oder Premierministerin von Finnland oder Ministerpräsidentin und die kürzlich mit absoluter Mehrheit neu gewählte Jacinda Ardern, die Premierministerin von Neuseeland. Zwei Frauen, die bei uns schon auf dem Treppchen gestanden haben, die aber gerade wieder eine gewisse Aktualität erfahren. Die liebe Jacinda, einmal dadurch, dass sie eben für ihre Corona-Politik belohnt worden ist, kann man sagen. Das Land hat ja einen sehr harten Lockdown durchgemacht, ist aber dadurch ziemlich stark aus dieser Krise rausgegangen. Und dafür ist sie eben bei den aktuellen Parlamentswahlen, wenn ich mich nicht irre, in Neuseeland belohnt worden vom Wähler. So kann man es wahrscheinlich sagen. Und zwar mit für ihre Partei, sie ist ja auch Sozialdemokratin wie wir, mit der absoluten Mehrheit für ihre Partei. Glückwunsch an der Stelle schon mal. Schönen Gruß.
Ja, sie war letztes Mal ja, sie ist ja Premierministerin geworden, obwohl die Sozialdemokraten in Neuseeland bei der letzten Wahl nicht stärkste Kraft waren, sondern die konservative Partei. Wir haben ja in Neuseeland ein sehr starkes Zwei-Parteien-System. Es gibt mehrere Parteien, aber geprägt immer durch zwei Parteien, die Sozialdemokraten und die Konservativen. Und dann hat sie es zu der erstmaligen Wahl ja nur geschafft, aufgrund der Stimmen, glaube ich, der, ich nenne sie jetzt mal die Grünen, ich glaube, sie haben noch eine ökologische Partei da, und obwohl die Sozialdemokraten ja nicht die stärkste Kraft waren. Jetzt sind sie nicht nur stärkste Kraft, sondern haben sogar die absolute Mehrheit erreicht. Also das ist echt eine Glanzkarriere, ne?
Nice, ja. Und wir haben das an anderer Stelle auch schon mal dargestellt, was für eine Politik sie macht. Also sie ist ja nicht nur belohnt worden für ihre Corona-Politik, sondern die probieren sich da ja an einer New Economy weg vom ewigen Wachstum hin zu stabileren Verhältnissen, von der irgendwie auch mehr Leute profitieren und sowas. Also eine Politik, die eine angenehme sozialdemokratische Handschrift trägt, was uns nicht nur freut, weil wir Sozialdemokraten sind, sondern weil es ja wirklich sinnvolle Maßnahmen sind, die irgendwie am Zahn der Zeit sind. Mhm. Mit Blick darauf, dass wir auch durch Klimawandel und andere Bedrohungen unsere Art des Wirtschaftens und so überdenken müssen. Die andere Frau, Namen habe ich schon gesagt, Sanna Marin, die stand vor kurzem in der Öffentlichkeit, weil die einen Shitstorm über sich ergehen lassen musste. Und wenn man das mal googelt, ist auch ein bisschen seltsam, das zu googeln. Ich habe vorhin bei Google eingegeben, Sanna Marin Ausschnitt. Also ich hoffe, ich werde mich da nicht noch für rechtfertigen müssen.
Google wird sich das alles merken.
Richtig. Es fällt mir später noch auf die Füße, wenn ich fürs Bundeskanzleramt kandidiere.
Genau, dann werde ich das lancieren.
Genau. Die ersten Schlagzeilen, die dann da auftauchen, tatsächlich von derwesten.de, rtl.de,
die ganzen seriösen Nachrichtenseiten.
Businessblog.com. Ja, auf jeden Fall ist die abgelichtet worden, hat ein Foto gepostet oder sowas mit einem, ja, für, aus Meinung vieler Leute, vieler konservativer Leute, eines zu tiefen Ausschnitts und ist dafür im Netz angefeindet worden. Das war aber die erste Welle, um mal im Corona-Sprech zu bleiben. In der zweiten Welle gab es zum Glück auch eine starke
Candy Storm.
Eine Solidarisierung mit ihr und eine wichtige Debatte und Auseinandersetzung darüber, inwiefern andere sich überhaupt erlauben dürfen, sowas zu bewerten und inwiefern sowas überhaupt eine Rolle zu spielen hat und inwiefern das einfach nur sehr, sehr, sehr konservative Bilder sind, die da von bestimmten Seiten noch vertreten werden.
Ja, das ist, wenn das der einzige Kritikpunkt ist, die sie an ihr haben als Premierministerin, dann merkt man mal, dass sie tatsächlich kein wirkliches Argument haben, ne?
RTL.de ist ein solcher Ausschnitt zu Sexy for die Politik.
Ja. Von einem, kann man den Redakteur, die Redakteurin lesen, wer es war?
Jetzt habe ich es gerade weggeklickt. Auch ORF1 postet, Sanna Marin trägt Verantwortung und tiefes Dekolleté. Ich sehe gerade den Videoclip, da wird fleißig reingezoomt.
Oh Gott.
Man möchte echt ein bisschen brechen, also das ist doch so gestern, vorgestern eigentlich schon. Naja.
Kein Lockdown für HörerInnen-Fragen.
Ich muss kurz überlegen, was du jetzt willst, aber das ist der Folgentitel.
Was hältst du davon?
Finde ich gut.
Ich habe noch nie einen Folgentitel, glaube ich, hier immer vorgeschlagen. Ich
bin also wir haben unkreativ. Uns schon sehr oft sehr konsensual auf einen geeinigt.
Ja, aber letztendlich kam ja meistens der Vorschlag von dir.
Ach, das ist...
Doch, du bist deutlich kreativer, was die Thematik angeht.
Ja, aber du, wir nehmen deinen.
Schatz, du bist es. Alles gut, leg du auf.
Oh, scheiße. Du wirst auch wirklich auflegen. Wir machen eine knackige Folge. Jetzt ist schon wieder
also, ja, ich weiß.
Geworden.
Das sind typisch Politiker. Die halten sich nie an ihr Wort. Aber es ist vielleicht eine der kürzeren Folgen noch bei uns. Kein Lockdown für HörerInnen-Fragen.
Ja,
und
nice.
Dann hoffentlich hören wir uns in 2 Wochen wieder in alter Frische. Aber ich fand's auch schön.
Ich fand's super gut. Ich werde jetzt runtergehen in den Gruppenraum und mal gucken, ob die Freiwilligen noch die Abstandsregeln einhalten.
Ja, ich gehe auch gleich runter in meinen Gruppenraum und gucke mal, ob die Leute immer noch unfreiwillig angekettet sind.
Okay. Was? Abbruch an dieser Stelle. Liebe Zuhörerinnen, danke für eure Treue und für eure Rundfunkgebühren. Mansplaining sagt ciao.